So, ich wusste jetzt nicht, wie ich das am besten Corona-konform mache, schon hinten aufzuziehen und die Luft anhalten, bis ich vorne bin, oder das hier vorne zu machen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ich da sein darf. Und ich habe euren Lobpreis heute Morgen echt genossen. Und es hat mir Mut gemacht, als wir so überlegt haben als Lobpreisteam, oh, man darf nicht mitsingen, wie machen wir das in Merzig, wollen wir da wirklich 3 Lieder singen oder vielleicht sogar 4 oder vielleicht nur 1, weil es den Leuten zu viel wird, dann kann ich euch sagen, ihr hättet noch ein Lied spielen können. Es ist wirklich, es ist schön, es ist wirklich herrlich und man kann sich damit reingeben. Und den einzigen Vorteil, den ihr im Livestream hattet, ihr konntet mitsingen, aber ich kann euch eins sagen, die Atmosphäre, die hier ist, die verpasst ihr. Und ich kann nur dafür werben, hier an diesen Gottesdiensten teilzunehmen. Weil das ist was anderes, als es daheim im Fernsehen und aus der Konserve zu hören. Vielen herzlichen Dank für euren Dienst. Ja, Gott braucht keine Helden, heißt die Predigt oder heißt das Thema meiner heutigen Predigt. Und mit Helden ist es ja so eine Sache. Ja? Also irgendwie bewundern wir sie ja doch. Ja, ob das die fiktiven Helden sind aus dem Fernsehen oder ob das die Helden sind aus dem wahren Leben. Und irgendwie hat man ja das Gefühl, wenn man so sieht, welche Helden und Ikonen und Idole, Devotionalen es gibt, anscheinend nehmen wir unsere Helden gar mit ins Bett. Es gibt Bettwäsche von FC Bayern, ja, oder von Helene Fischer. Also das sind für mich natürlich zwei Sachen total abwegig, ja, schon allein für einen Erwachsenen. Aber so Sachen gibt's. Also wir nehmen unsere Helden anscheinend gern mit ins Bett. Und so ist es ja auch mit den Kindern. Also ich bin zum Beispiel mit Superman-Comics aufgewachsen als kleines Kind. Ich habe nicht nur die Kinderbibel gelesen, nein, ich habe auch Superman-Comics gelesen. Und für Kinder gibt es Superman-Schlafanzüge, um mit denen ins Bett zu gehen. Ich kann das nachvollziehen, das finde ich super. Aber was man nicht weiß, Superman trägt einen Schlafanzug von Chuck Norris. Und Chuck Norris, Achtung, das ist jetzt kein Witz, Chuck Norris ist tatsächlich bekennender Christ. Das finde ich cool. Und was noch cooler ist, auch ein Chuck Norris wird von Gott nicht gebraucht. Und das finde ich wirklich beruhigend. Ich möchte euch zu Beginn der Predigt in einen Bibeltext hineinnehmen aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Und ich habe das überschrieben mit so einem Topic zu Gast bei Martha und Maria. Und ihr kennt die Bibelstelle bestimmt in- und auswendig. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit namens Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Die Geschichte von Martha und Maria, wie gesagt, ist in unseren christlichen Kreisen wahrscheinlich sehr wohl bekannt. Und es ist so ein bisschen wie mit der Weihnachtsgeschichte. Ja, man hat sie schon von allen Seiten beleuchtet und sie wirkt etwas durchgenudelt. Und somit ist sie für Überraschungen und Erkenntnisse kaum noch gut. Umso mehr hat es mich erstaunt, wie diese Begebenheit dank eines Buches, das ich bekommen habe, sich mir neu erschlossen hat. Das Buch trägt den Titel meiner Predigt »Gott braucht keine Helden«. Und es gibt dieses Buch aber leider nicht mehr auf dem Markt zu finden. Und das, das ich in die Hand gedrückt bekommen habe von einem lieben Bruder, ist mindestens genauso durchgenudelt wie die Geschichte selbst. Und dabei geht es in erster Linie in diesem Buch so gar nicht um Martha und Maria. Aber diese beiden Schwestern mit ihrer jeweiligen Art und ihrem jeweiligen Handeln halten uns einen Spiegel vor, in den wir blicken sollten, um zu sehen, ob das eine, das notwendig ist, so wie Jesus es ausdrückt, ob wir das auch gewählt haben oder ob wir immer noch meinen, Helden spielen zu müssen. Wenn wir die Geschichte von Martha und Maria unvoreingenommen betrachten, erleben wir zwei Frauen, die ganz offensichtlich unterschiedliche Schwerpunkte in ihrem Leben haben. Und ganz ehrlich, würde Jesus nicht diesen merkwürdigen Satz am Ende der Geschichte sagen, der uns verrät, dass bei Martha wohl irgendetwas falsch läuft? Ich sage euch ganz ehrlich, für mich als Gemeindeleiter ist die Martha echt sympathisch. Martha ist nämlich jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Schau mal, das Bedienen von Gästen im Orient hat damals wie auch heute einen sehr hohen Stellenwert. Und Martha ist sich ihrer Verantwortung als Gastgeberin sehr wohl bewusst. Schließlich hat sie ja Jesus selbst in ihr Haus eingeladen. Und so stellt sie sich ihrer Verantwortung als Gastgeberin. Wenn Martha also ihre Gäste bedient, geht es aber nicht nur allein um die Verantwortung, der sie sich stellt. Es geht auch um Erwartungen, die sie erfüllt, wenn sie die Gäste bedient. Und von den Eingeladenen selbst wird dieser Dienst, nämlich sich bewirten zu lassen, sicher auch erwartet. Ist ja irgendwie Usus, oder? Stell dir mal vor, du bist bei irgendjemandem eingeladen und der lässt dich komplett auf dem Trockenen sitzen. Ich denke, da bist du kein zweites Mal, oder? Martha erfüllt treu diese Erwartungen, stellt sich ihrer Verantwortung und stemmt den Dienst. Was für ein Traum für einen Gemeindeleiter. Oder vielleicht eines jeden, der einen Dienstbereich zu leiten hat. Ganz ohne Scherz, du kannst dich doch glücklich schätzen, wenn du einen solchen Menschen in deinem Team hast oder in der Gemeinde. Ein Schaffer, einer, der weiß, was ansteht, der weiß, was man von ihm erwartet und es dann auch anpackt. Und dann ist da ihre Schwester Maria. Bitte stellt euch mal kurz die Situation im eigenen Haus vor. Stell dir vor, du lädst jemanden zu dir nach Hause, der dir vielleicht wichtig ist und dich ja, richtig begeistert. Lass mich mal überlegen, wer das sein könnte. Wer wird denn in unseren christlichen Kreisen gerade so gehypt? Was haben wir vorhin gehört bei der Einführung? Johannes Hartl vielleicht? Ja, wäre das vielleicht jemand für dich? Oder vielleicht der Pastor von der ICF-Zentrale in Zürich, in der Schweiz? Nennt der sich überhaupt Pastor? Ich glaube nicht. Oder der hat bestimmt so einen ganz trendigen englischen Bezeichnung, CEO of Celebration. Ich weiß es nicht. Ja. Ist ja aber auch egal. Ja. Sucht euch einfach jemanden aus der christlichen Szene, mit dem ihr gern mal reden würdet. Und stell dir vor, du hättest die Chance, dass dieser Mensch bei dir zu Gast ist. Ich glaube, jeder von uns hat doch eine ganz bestimmte Vorstellung, wie dieser Besuch ablaufen sollte. Und sicherlich möchte sich keiner von uns blamieren. Und dann gibt es da auf einmal ein Familienmitglied, das vollkommen aus seiner Rolle fällt und Dinge tut, die nach unserer Vorstellung so gar nicht gehen. Wie wäre wohl unsere Reaktion? Die tatsächlich interessante Frage lautet aber, warum verhält sich eigentlich Martha auf die eine Weise und warum verhält sich Maria auf die andere Weise? Und was folgt aus diesen beiden verschiedenen Verhaltensmustern? Beziehungsweise, wie werden sie von uns bewertet und wie werden sie wohl von Jesus bewertet? Martha und Maria verkörpern zwei völlig verschiedene Grundsätze, die ich euch vorstellen möchte. Unsere heutige Kultur hat einen dieser Grundsätze geprägt, der überall sichtbar und spürbar ist. Und dieser Grundsatz lautet: Du bist, was du tust. Kommt euch der bekannt vor? Du bist, was du tust? Wir werden doch beurteilt, je nachdem, was wir in unserem Leben leisten und wie wir Erwartungen, die an uns gestellt werden, erfüllen. Und infolgedessen ziehen wir auch unsere Identität, also das, was wir meinen zu sein, was wir meinen wert zu sein, aus dem, was wir tun. Du bist, was du tust. Woher kommt eigentlich dieses Denken? Ich glaube, die tiefste Wurzel dieses unseligen Denkens müssen wir im Sündenfall suchen. Denn das, was uns ausmacht, war nach Gottes Schöpfungsordnung genau umgekehrt gedacht. Denn Gottes Grundsatz lautet, Man sieht es ein bisschen schlecht. Ich lese es euch vor. Du tust, was du bist. Du tust, was du bist. Wie fremd uns dieser Schöpfungsgedanke geworden ist, merken wir sofort. Zum ersten Grundsatz fallen uns sofort hunderte von Dingen ein. Denn er ist uns vertraut. Die Welt lehrt in uns. Bei Gottes Grundsatz kommt man erstmal ins Stocken, oder? Und fragt sich, was bedeutet das eigentlich? Und wie gestaltet sich das? Ich will es versuchen zu erklären. Ursprünglich bezog der Mensch seine Identität, also sein Selbstwertgefühl, daraus, dass er nach Gottes Bild geschaffen war und sich von Gott geliebt wusste. Und sein von Gott gegebener Auftrag, die Welt zu verwalten, erfüllte er aus dieser Identität heraus. Das Sein, also das Bewusstsein des Menschen, dass er Gottes geliebtes Kind ist, war seine Motivation und bestimmte sein Handeln. Und der Mensch hatte den Auftrag, Gottes Schöpfung zu bewahren. Und wisst ihr, ich glaube, er tat dies aus seiner Identität heraus sehr gut. Wie ich darauf komme, ich habe mal gegoogelt, der Mensch sollte jedem Tier einen Namen geben. Lesen wir in der Schöpfungsgeschichte. Und ich habe gegoogelt, es gibt über 11 Millionen Tierarten. Und jetzt nehmen wir mal an, dass Adam nur den etwas größeren Tieren einen Namen gegeben hat, also die, die er gesehen hat, die um ihn rum waren. Dann waren es immer noch 45.000 Tierarten, die er benennen sollte. Ich denke, da hatte er eine ganze Weile zu tun. Aber das war ja auch kein Problem. Denn die Lebenszeit des Menschen war ja eigentlich für die Ewigkeit gedacht. Und so pflegte und hegte er aus seiner Identität als Gottes Kind heraus diese Schöpfung. Und er tat das wohl auf eine sehr gute Art und Weise. Denn ihr könnt nirgends in der Schöpfungsgeschichte lesen, dass sich Gott über irgendetwas beschwert hätte in dieser Zeit. Wie war es dem Menschen gelungen, so lange genau das Richtige zu tun? Wie war es ihm gelungen, die Schöpfung zu bewahren? Weil er aus seiner Identität heraus ein geliebtes Kind Gottes zu sein und in der Liebe zu Gott handelte. Und aus dieser Identität und aus dieser Liebe heraus tat er automatisch das Richtige. Und es ist genau diese Grundlage, die uns Menschen verloren ging. Denn eine Folge der Rebellion gegen Gott im Sündenfall war, dass der Mensch, dass wir unsere wahre Identität verloren haben und dass diese verloren ging. Und wir wurden zu Fremden. Wir wurden durch die Loslösung Gott zu Fremden. Zu Fremden vor Gott, zu Fremden vor unseren Mitmenschen und zu Fremden vor uns selbst. Und anstatt mit Gott in dem Bewusstsein als sein geliebtes Kind zu existieren und damit bei sich selbst, bei uns selbst zu Hause zu sein, begann mit dem Sündenfall der Verlust dieser Beziehung und die endlose Suche des Menschen nach sich selbst. Und um diese Lücke und um diese verlorene Zufriedenheit, diese Geborgenheit irgendwie wieder zu füllen, versuchte der Mensch durch Geschäftigkeit und Identitätssuche diese Lücke irgendwie wieder zu kompensieren und zu füllen. Und wisst ihr, was krass ist? Dieser Umstand schwindet nicht automatisch, wenn du Christ wirst. Ganz im Gegenteil. Wir können diese Identitätssuche, dieses Du bist, was du tust, diese Kultur, die können wir vorzüglich in ein hochfrommes Gewand stecken. Wir müssen uns nämlich bei dem, was wir in Gottes Reich tun, tatsächlich fragen, erfolgt mein Dienst aus wahrer Hingabe heraus? Oder erwarte ich unterschwellig vielleicht doch irgendeine Art von Gegenleistung? Und damit formt sich eigentlich die wichtigste Frage unserer Nachfolge. Die dringlichste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir im Reich Gottes mitarbeiten, ist: Diene ich mit meinem Dienst aus meiner Identität als Kind Gottes heraus oder diene ich, um dadurch eine Identität erst zu bekommen? Es ist also die Frage, wie viel Motivation meines Dienstes entnehme ich daraus, will ich dafür vielleicht Anerkennung und Identität bekomme oder es zumindest erwarte? Es ist die Frage, wie sehr treibt mich bei dem, was ich für Gott tue, eigentlich die Sehnsucht nach Erfolg oder die Erwartung, dass dabei doch wenigstens ein bisschen Segen für mich herausspringt. Und wenn sich dann das alles nicht einstellt, weder Anerkennung, weder Erfolg oder Segen, wie schnell ärgere ich mich dann über Menschen, die nicht so hart im Reich Gottes dienen wie ich und bin obendrein von meinem Gott auch noch enttäuscht. Wodurch finde ich also Motivation und Kraft, die nicht von Erfolg, die nicht von Ansehen und Status oder Gottes Gegenleistung abhängig ist? Worin findet eine Gemeinde wieder Gottes Kraft? Ich denke durch zwei Dinge. Erstens, indem wir anfangen, das Wesen Gottes wiederzuentdecken. Und zweitens, indem wir wiederentdecken, wer wir in ihm sind. Nächste Folie. Denn eigentlich ist es sehr einfach. Gott braucht nämlich tatsächlich keine Helden, sondern einfach nur Menschen, die ihm vertrauen und die sich von ihm gebrauchen lassen. Es gibt in unserer Bibel viele Beispiele von Menschen, die eigentlich unfähig waren und keine Helden waren, sich aber haben gebrauchen lassen und so zum Helden und zum Segen wurden. Der alte Abraham und die alte Sarah zum Beispiel, sie wurden zum Ausgangspunkt eines neuen Volkes. Sarah hatte dazu definitiv nichts mehr beizutragen. Ihre Tage als gebärfähige Frau waren gezählt, erzählt uns die Bibel. Und das wusste auch ihr Mann Abraham. Und es ist verrückt, ja, dieses Versprechen Gottes in diese ausweglose Situation hinein, dass nämlich aus diesen beiden alten, unfähigen Menschen ein großes, unzähliges Volk erwachsen würde. Genau dieser Umstand und die Erfüllung dieses Versprechens war doch jetzt Gottes Problem. Was macht er auch so irre Zusagen und Versprechen, oder? Aber was macht Abraham? Etwas typisch Menschliches. Er macht diese Zusage Gottes zu seinem Projekt und damit zu seinem Problem, weil er denkt über eine Lösung nach und meint, man müsse hier doch ein wenig diesem Gott nachhelfen. Ja? Und so griff er zu einer total menschlichen Lösung, als er mit der Sklavin Hagar ein Kind zeugte. Eine Lösung, wie wir wissen, die sowohl zu kurz griff und die darüber hinaus noch weitreichende negative Folgen hatte. Gut, dass Gott ihm das Gegenteil bewies und ihm zeigte, dass es nicht sein Projekt war, sondern dass es Gottes Projekt war. Oder nehmen wir Mose, ja, ein Prinz, der vor Jahrzehnten mit dem eigenen Versuch gescheitert war, sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien und dann fliehen musste. Sein ganzes privilegiertes Leben, ja, seine Top-Ausbildung, alles, was ihn zu einem idealen Volksbefreier gemacht hätte, lag in Scherben. Und plötzlich steht er als vollkommen desillusionierter Schafhirte in nirgendwo der Wüste vor einem brennenden Dornenbusch. All das hatte einen Grund. Denn erst jetzt, wo Mose im Nirgendwo war, erst jetzt öffnete sich der Raum Gottes für Gottes Handeln. Ich glaube, wir haben als Christen und als Gemeinden die Kraft verloren, weil wir meinen, alles selbst machen zu müssen, anstatt loszulassen und all das, was Gott tun möchte, nein, was er tun muss, auch in Gottes Verantwortung zu stellen. Wie viel vom Reich Gottes Arbeit trauen wir uns fälschlicherweise selbst zu und wie wenig unserem Gott? Und es gibt vielleicht noch einen zweiten Punkt. Wie viel von dem, was wir tun, sehen wir nicht als unser ganz persönliches Projekt an? Egal, ob es sich um einen Dienstbereich in der Gemeinde handelt oder ein Projekt, das wir am Laufen haben, oder ich sag mal die ganze Gemeindearbeit selbst. Wie sehr sehen wir die Arbeit, den Dienst, den wir tun, die Funktion, die wir innehaben, als unser ganz eigenes Projekt an, das auf keinen Fall scheitern darf? Und wie sehr beeinflusst das, was wir tun, unsere Identität? Eine Identität, die sehr schnell zu einem Götzen werden kann. Als Gott Jesaja schickt, um sein verzweifeltes Volk zu retten, beginnt er mit einem Grundkurs über den Unterschied zwischen dem lebendigen Gott und den Abgöttern. Er schildert Jesaja, wie Menschen sich Götzen zimmern. Die nächste Folie bitte. Er schreibt in Jesaja 41, Vers 7, der Kunsthandwerker klettert die gegossene Figur mit dem Hammer und fordert den Goldschmied auf, beeil dich! Der hämmert das Goldblech und überzieht damit sorgfältig die Statue. Das wird gut halten, sagt er. Und schließlich wird das Standbild auf einen Sockel festgenagelt, damit es nicht wackelt. Damit es nicht wackelt. Das ist die Aufgabe des Menschen gegenüber falschen Göttern. Ständig im Einsatz zu sein und ängstlich dafür zu sorgen, dass sie ja nicht umfallen. Immer damit beschäftigt, diesem Gott unter die Arme greifen zu müssen. Kennen wir das vielleicht von unserem Dienst? Gott gibt Jesaja 2 Verse später eine Zusage. Bitte die nächste Folie. Er schreibt, fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich halte dich. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Ich halte dich, sagt Gott. Es ist nicht umgekehrt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie oft ist unser Dienst nicht ein einziges Stabilisieren und Nägel reinhauen, damit das, was wir geschaffen haben, bloß nicht umfällt. Oder? Kennt ihr das? Was halten wir nicht alles verzweifelt fest? Und warum? Weil wir das, was wir halten, uns Identität gibt? Weil das, was wir halten, unser vermeintlich eigenes Projekt ist, das ja nicht umfallen darf, weil es sonst meinen Stolz verletzt? Könnte es sein, dass Gottes Projekt sowas gar nicht nötig hat? Könnte es sein, dass wir wieder lernen dürfen oder lernen müssen, wieder loszulassen? Ich durfte als Gemeindeleiter 2 Erfahrungen machen. Und wenn ich das so großmundig sage, dann kann ich euch sagen, ich muss die immer wieder von neuem machen, weil das echt ein langer Prozess ist. Aber ich durfte lernen, wenn wir loslassen, gewinnen wir 2 Dinge. Erstens, wir lösen uns von etwas, was uns zum Götzen würde. Etwas, über das wir uns definieren und was uns eine falsche Identität gibt. Und das Zweite, wenn wir loslassen, was wir gewinnen, ist, wir legen das, was wir tun, wieder in Gottes Hände und in seine Verantwortung. Und das wiederum bewirkt 2 weitere Dinge. Es schafft Befreiung auf ganzer Linie, weil die Last deiner Verantwortung wieder dorthin geht, wo sie eigentlich sein sollte, zu Gott. Und dies führt dich und mich wieder zurück zu der Quelle unserer Kraft und unserer wahren Identität, nämlich in Gottes Arme. Denn in unserem Dienst geht es nicht um Leistung oder um Ergebnisse. Es geht allein um Hingabe. Und Hingabe misst sich nicht an Ergebnissen. Hingabe braucht keinen sichtbaren Erfolg. Hingabe ist unabhängig von äußeren Umständen. Denn Hingabe speist sich allein aus der Liebe zu meinem Gott und aus der Kraft, die aus dieser Liebe fließt. Und wenn du da hinkommst, und wie gesagt, ich behaupte nicht, dass das einfach ist, wenn du da hinkommst, bricht sich in deinem Dienst eine befreiende Erkenntnis die Bahn und die lautet: Gott braucht dich nicht. Kein Stabilisieren, kein Schrauben und Hämmern, damit sein Projekt ja nicht umfällt. Gott braucht uns nicht. Vielleicht verdeutlicht uns der Blick in eine Gefängniszelle das Prinzip Gottes. Während Paulus zum Tode verurteilt in einer Gefängniszelle sitzt, schreibt er einen Brief an die Philipper. Ich denke, für die meisten von uns wäre dieser Brief wohl ein einziger Hilfeschrei geworden. Paulus sitzt gefangen und kann für die Verbreitung des Evangeliums nichts mehr tun. Er, der Beauftragte Gottes. Menschen, ja ganze Gemeinden laufen in die Gefahr, wieder verloren zu gehen, aufgesaugt von der übermächtigen heidnischen Kultur. Und dazu noch die Tatsache, dass seine Tage gezählt sind. Er war zum Tode verurteilt. Ich habe mich überlegt, wie würde wohl mein Brief als Gemeindeleiter aussehen? Wie würde dein Brief aussehen, der du vielleicht Verantwortung in einem Dienstbereich trägst? Der Brief von Paulus ist echt verblüffend. Er steckt voller Dankbarkeit und Freude. 16 Mal kommt dieses Wort in diesem kurzen Brief vor. Selbst in einer Situation, wo es um seine Gefangenschaft und seinen voraussichtlichen Tod geht. So kann nur jemand schreiben, der losgelassen hat. Paulus hat losgelassen. Aber nicht, weil ihm alles piepschnurz egal ist, sondern weil er keine eigenen Erfolge oder Projekte verteidigen muss. Er konnte loslassen, weil er keine Angst haben musste, etwas zu verlieren. Denn die Mission war nicht sein Projekt. Es war Gottes Projekt. Und somit lag es auch in Gottes Verantwortung. Das zu wissen, das zu realisieren, bewirkte in ihm diesen großen Unterschied. Paulus hatte alle seine Rechte an Gott abgegeben. Das Recht auf sein eigenes Leben, das Recht auf Gottes Werk und das Recht auf die Menschen, denen er diente. Aber genau das machte ihn zu einem starken Leiter. Denn damit brauchte er keine Angst mehr zu haben, etwas zu verlieren. Und er brauchte auch kein Revier zu verteidigen. Paulus hatte eingesehen und gelernt, dass Gott auch ganz gut ohne seine Hilfe auskommt. Und was blieb ihm als Fazit und Erkenntnis? Er schreibt: Der Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Was ein Wort! Der Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus an Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Amen. Ich bin sicher, in euch gärt vielleicht die eine oder andere Frage. Ihr fragt euch vielleicht sicher, sag mal Frank, führt das alles denn nicht zur Verantwortungslosigkeit und zur Passivität? Sollen wir uns tatsächlich hinsetzen und Däumchen drehen, weil Gott sich schon selbst irgendwie um alles kümmern wird? Die Frage, die in dir vielleicht aufgekeimt ist, hat seine Berechtigung. Warum sollte ich mich denn anstrengen oder mich in einen Dienst rufen lassen, wenn Gott mich doch gar nicht braucht? Denn wenn alles wirklich so einfach ist, dann können wir doch die ganze Gemeindearbeit den Rücken kehren und Gott das Ganze machen lassen, oder? Und züchten nebenher so ein bisschen Rosen. Aber genau hier verläuft eine haarfeine, aber alles entscheidende Trennlinie zwischen Wahrheit und Lüge. Gott braucht uns Menschen nicht, das ist tatsächlich wahr. Aber sein Prinzip ist es, dass er in und trotz seiner Allmacht uns Menschen für bestimmte Aufgaben beruft. Und dieses Prinzip finden wir schon in der Schöpfung. Gott hätte unsere kleine Erde, nachdem er sie geschaffen hat, auch selbst gut in Ordnung halten können. Und ich möchte wetten, sie würde besser aussehen, wie sie heute aussieht. Aber er beschloss, uns Menschen als Verwalter seiner Werke und seines Werkes einzusetzen. Aber es wäre eine Fehleinnahme, wenn wir meinen, dass Gottes Werk mit unserer Arbeit steht oder fällt. Wir mögen vieles kaputt machen und wir mögen auch einiges falsch machen. Das sehen wir, wenn wir betrachten, was wir als Verwalter aus seiner Schöpfung gemacht haben. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, es wäre interessant zu sehen, wie sich unsere Erde zum Guten ändern würde, wenn Weltenlenker und Entscheidungsträger, Politiker und Wirtschaftsbosse aufhören würden zu denken, dass sie auf irgendetwas in dieser Welt ein Anrecht hätten. Wenn sie ihr Besitzdenken loslassen würden, ihren vermeintlichen Anspruch auf das, was weder ihnen noch uns gehört. Und wenn die Liebe zu Gott und seiner Schöpfung sie antreiben würde, statt Geltungsdrang, Macht und Profitsucht. Ich weiß es nicht, ob wir als Verwalter jemals wieder das Ruder rumgerissen bekommen. Wenn nicht im Großen, dann vielleicht im Kleinen. Denn wir Saarländer wissen, Großes beginnt im Kleinen. Ich finde es gerade erschreckend, dass den Satz nur einen kennt. Wart ihr noch nie im Ausland und seid ins Saarland eingereist? War noch keiner in der Rheinland-Pfalz und kam wieder ins Saarland zurück? Da stehen doch überall die Schilder. Großes beginnt im Kleinen. Was ist das Kleine, das zu Großem führen kann? Das Kleine ist, wir sollen mit ganzem Herzen dienen. Denn dazu hat er uns berufen. Und wir dürfen es ihm überlassen, was er daraus macht. Und was möchte unser Vater, mit was wir ihm dienen? Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wie war das nochmal? Ich will, sagt Jesus. Da ist es wieder. Er ist es, der uns beruft. Er ist es, der uns befähigt und er ist es, der dein und mein Herz bewegt. Darum fragt Jesus auch nie nach unserer Leistung und unseren Fähigkeiten, sondern immer erst mal nach uns selbst und unseren Herzen. Wie war das nochmal mit der Qualifikation von Petrus für seinen Dienst? Dreimal fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Und dreimal antwortet Petrus ihm mit ja. Und dreimal bekommt er den Auftrag, Gemeinde zu leiten und für sie zu sorgen und sie zu behüten. Petrus bekommt weder ein ausgeklügeltes Managerprogramm noch irgendeine Schulung. Kein Businessplan für Gemeindeaufbau und kein Gemeindekonzept können nämlich ersetzen, was grundlegende Voraussetzung für den Dienst in Jesu Reich ist. Die Liebe zu Jesus Christus. Managerprogramme, Schulungen, Businesspläne und Konzepte können dieses Werk dieser Liebe unterstützen und in der Umsetzung helfen, keine Frage. Aber sie können die Liebe, die Voraussetzung ist, nie ersetzen. Wenn ich diese erste Liebe verliere und auf Vorteile, Nützlichkeiten, Erfolg und Ansehen spekuliere, lassen Müdigkeit, innere Dürre, Rastlosigkeit, Mutlosigkeit, Spaltungen und Gleichgültigkeit nicht lange auf sich warten. Bleibt in der ersten Liebe. Ich habe diese Ermahnung für meinen Dienst und meine Nachfolge lange nicht verstanden. Und ich muss mich immer wieder neu daran erinnern. Kommen wir auf Martha und Maria zurück und das, was Jesus sagt, was das Notwendige für unsere Nachfolge ist. Martha und Maria begegnen uns in der Bibel und in der Begegnung mit Jesus an drei bekannten Stellen. Und diese drei Stellen geben uns eine Fülle an Erkenntnis, wie sich mit unserer Liebe zu Jesus, mit unserer Identität, unserer Nachfolge, aber auch mit dem Umgang mit unserem Nächsten verhält. Die erste Begegnung ist die eingangs geschilderte Einladung von Martha in ihr Haus und dem uns bekannten Disput mit ihrer Schwester aus unserem Predigttext. Die zweite Begegnung ist, als Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, stirbt und Jesus ihn von den Toten wieder auferweckt. Und die dritte Begegnung ist wieder bei einem Essen im Haus dieser drei Geschwister, kurz vor dem Passafest. Martha, die immer alles richtig machen will, ist bei allen diesen drei Begegnungen die Handelnde. Sie bedient fleißig bei ihrer ersten Einladung in ihr Haus, während Maria zu Füßen Jesus sitzt und zuhört. Martha ist es auch, die Jesus entgegenrennt, als ihr Bruder starb und meint, man müsse jetzt hier doch dringend irgendetwas tun, während Maria erstmal im Haus bleibt und abwartet. Und Martha ist es, die in ihrem Haus kurz vor dem Passafest wieder rödelt, wieder alle bedient, während Maria aus Liebe zu Jesus mit sündhaft kostbarem Öl seine Füße salbt und dadurch unbewusst sein Begräbnis vorbereitet. Diese drei Begegnungen zeigen, wie schwierig es für einen Menschen ist, aus seiner Haut auszubrechen. Obwohl Martha doch bei ihrer ersten Begegnung mit Jesus von ihm selbst gelehrt wurde, dass die Liebe zu ihm wichtiger ist als alles andere, kann sie ihr Naturell nicht durchbrechen. Sie denkt ständig, sie müsse alles regeln und handeln und verpasst letztendlich dadurch, das Richtige und Wichtige zu tun. Maria ist genau andersherum. Ihr Verhalten ist auf den ersten Blick bei allen drei Begegnungen vollkommen unverständlich. Maria ist die Hörende, die Ruhende. Und die Motivation ihres Handelns ist die Liebe zu Jesus. Und so handelt sie auch bei ihrer letzten Begegnung mit Jesus aus dieser Liebe heraus. Und was zeichnet ihr Handeln aus? Es ist verschwenderisch und für alle Beteiligten vollkommen unverständlich. Aber mit ihrer Handlung aus Liebe zu Jesus heraus tat sie genau das Richtige. Sie salbte Jesus damit im Hinblick auf seinen bevorstehenden Tod und sein Begräbnis. Was ist die Basis deiner Gottesbeziehung? Was ist die Basis deiner Nachfolge? Was ist die Basis deiner Reich-Gottes-Arbeit? Was ist die Basis, auf dem du anderen begegnest und sie beurteilst und vielleicht auch manchmal verurteilst? Und warum stehen wir uns in dieser Liebesbeziehung zu Gott manchmal selbst im Weg? Unsere Unfähigkeit in dieser Beziehung ist manchmal erschreckend. Aber wie sieht Gott uns in dieser ganzen Unfähigkeit? Er sagt: Ich weiß, welches Elend, welchen Kampf und welche Zerrissenheit in deiner Seele ist und wie viel Schwachheit und Mangel in deinem Körper. Ich kenne deine Feigheit, deine Laster und Sünden. Und doch sage ich zu dir: Gib mir dein Herz und liebe mich so, wie du bist. Liebe mich so, wie du bist, in jedem Augenblick und in jeder Lage, in der du gerade bist, mit brennendem Herzen oder mit verdorrten, in Treue wie in Untreue. Ich brauche nicht deine Erkenntnis oder deine Begabungen. Dein Herz ist es, was ich suche. Was ich von dir begehre, sind nicht deine Tugenden. Und würde ich dir welche geben, so bist du so schwach, dass deine Eigenliebe sie bald verderben würden. Bekümmere dich also nicht darum. Ich hätte dich wirklich zu großen Dingen vorherbestimmen können. Aber du sollst ein kleiner Knecht bleiben. Und selbst das Wenige, das du noch hast, werde ich, wenn nötig, von dir nehmen. Denn für deine Liebe und nur für sie habe ich dich geschaffen. Liebe. Liebe, und du wirst das Übrige tun, ohne es zu bemerken. Suche nichts anderes, als dass du dein Jetzt mit deiner Liebe füllst. Heute stehe ich vor deiner Herzenstür wie ein Bettler. Ich, der Herr aller Herzen. Aber vergiss nicht, liebe mich so, wie du bist. Warte damit nicht, bis du ein Heiliger oder ein Superheld geworden bist, denn sonst wirst du mich nie lieben. Ich möchte euch einladen, ruhig zu werden, Gott vielleicht zu antworten, ob wir diese neue Liebe in unser Herz geben lassen wollen für sein Reich. Und vielleicht hast du sogar den Mut, das zu zeigen, indem du aufstehst und im Stillen betest. Du darfst es aber auch gerne im Sitzen tun. Gott sieht dein Herz. Während wir weiter im Hintergrund die Musik hören, lade ich euch ein zu einem Gebet, zu einem persönlichen Gebet mit eurem Gott. Ich lade euch ein, das zu bezeugen. Ihr dürft dazu hinstehen, ihr dürft dazu sitzen bleiben. Und ich schließe dieses persönliche Gebet mit dem Gebet ab. Vater, hier stehen wir vor dir und möchten dir neu unsere Herzen geben. Und Vater, du siehst, wie schnell man immer wieder in dieses alte Handeln zurückfällt. Wie schnell Arbeit in der Gemeinde, Arbeit in deinem Reich zu einem Projekt wird. Wie schnell wir uns dadurch eine Identität kreieren. Und wie schnell wir meinen, immer irgendwo zu hämmern, zu stabilisieren zu müssen. Vater, wir arbeiten in deinem Reich, hier in Völklingen, in Merzig, überall, wo Gemeinden sind. Und Vater, es ist dein Projekt. Und was wir tun können, ist uns mit Herzen voller Liebe in dieses Projekt zu geben. Und aus dieser Liebe zu leben, aus dieser Liebe zu handeln, aus dieser Liebe in deinem Reich uns mit einzubringen. Aber du bist der, der es segnen muss. Du bist der, der Wachstum schenken muss. Du bist der, der Herzen bewegen muss. Vater, wir geben dir neu unsere Herzen. Wir geben dir neu unsere Herzen und möchten dich bitten, dass du uns immer wieder zurückführst an diesen neuen Ausgangspunkt, wenn wir wieder ins Alte zurückfallen. Wir möchten Gemeinde bauen, erleben, dein Reich bauen und erleben. Aus dieser Liebe zu dir heraus, die uns unabhängig macht von Erfolg, die uns unabhängig macht von Menschen, die sich nicht einbringen oder nicht so einbringen, wie wir denken, dass es sein müssten. Vater, bau du dein Reich. Bau du dein Reich auch mit den wenigen, die von ganzem Herzen dir nachfolgen möchten und sich dir hingeben. Lass uns nicht entmutigt werden, weil wir immer wieder zu dir schauen dürfen und wissen dürfen, du hast die Verantwortung für alles, was wir tun. Vater, und so segne uns, segne die Arbeiten unserer Gemeinden jetzt durch den weiteren neuen Lockdown. Vater, wir dürfen als Gemeinden uns in deiner Hand wissen und dafür danke ich dir von ganzem Herzen.